Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an diesem lauen Montagabend hier in den Wänden des Kepler-Salons. Ich sehe es sehr gut besucht, vor allem für die Sommermonate. Das liegt sicher auch an dem spannenden Thema, das wir heute haben. Und dazu möchte ich unseren heutigen Gast begrüßen, Herr Dr. Jan-Dirk Vautek, Mediziner und Chronobiologe. Herzlich willkommen. Bevor wir zu unserem Gast und zum eigentlichen oder zu den Details des Themas kommen, eine kurze Erläuterung oder Verbildlichung, warum die Chronobiologie so ein ganz heißes Thema ist. Vor etwas mehr als 6 Monaten, im Dezember 2017, haben die US-Amerikaner Jeffrey Hall, Michael Rosbach und Michael Young den Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekommen, und zwar für ihre Entdeckungen betreffend der molekularen Kontrollmechanismen des zirkadianen Rhythmus. Was sich dahinter verbirgt, werden wir vielleicht ansatzweise heute hören. Es geht um die Prinzipien der Chronobiologie, so wie ich es verstanden habe. Kurz zum heutigen, zum Format des Abends, soweit es noch nicht bekannt ist. Wir werden nun einen einführenden Vortrag hören. Sie haben dann ungefähr eine Stunde Zeit, Ihre Fragen zu stellen, in Diskussion zu treten mit unserem Gast zum heutigen Thema. Wie Sie wissen, findet die Veranstaltung heute bei freiem Eintritt, so wie jeder Kepler-Salon, statt. Das ist möglich, weil wir Subventionsgeber haben, die Stadt Linz, das Land Oberösterreich. Es gibt noch unsere weitere Sponsoren und den Unterstützungsverein der Freunde des Kepler-Salons. Es ist auch die einfachste Möglichkeit für Sie, den Kepler-Salon zu unterstützen, wenn Sie dort Mitglied werden. Das Anmeldeformular finden Sie auf der vorletzten Seite unseres aktuellen Quartalsprogramms. Die Bar, die Sie schon gesehen haben, die betreibt der Salon selbst. Und die Getränke bekommen Sie gegen eine freiwillige Spende. Und auch das ist eine der Einnahmequellen des Kepler-Salons, also ersuche ich Sie, das zu bedenken. Es werden heute Abend Audio- und Videoaufnahmen gemacht. Die Audioaufnahmen sind auf der Homepage verfügbar. Die Videoaufnahmen macht das Dorf TV und wird es ausstrahlen. Ich ersuche deshalb auch, wenn Sie einen Kommentar abgeben wollen, wenn Sie eine Frage haben, geben Sie mir ein Zeichen, Sie erhalten dann ein Mikrofon, dann wird Ihre Frage und dann natürlich auch die Antwort für alle Interessierten zu Hause hörbar sein. Ja, nun zu unserem Gast. Dr. Vautek promovierte an der Universität Mailand Medizin, beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Themen der Chronobiologie. Er gründete und leitet eine Forschungsakademie für präventionsmedizinisch interessierte Ärzte. Er gründete und arbeitet in mehreren Forschungs- und Beratungsunternehmen, was ich gesehen habe, im Bereich der medizinischen Forschung. Und neben zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen verfasste Dr. Vautek mehrere Sachbücher, die sich an eine interessierte Öffentlichkeit richten. Und jetzt sind wir auch schon beim Thema des heutigen Abends, denn das neueste Buch ist das Buch Eine Frage der Zeit, die positive Kraft der Chronobiologie, erschienen im Brandstätter Verlag vor wenigen Monaten. Und Sie können dieses Buch auch heute hier vor Ort käuflich erwerben. Da hinten gibt es dieses Buch und auch noch andere weitere Bücher von Herrn Vautek. Ja, so viel zur Einleitung und ich darf Ihnen damit das Wort übergeben.
Ja, bitte sehr. Also nochmal herzlich willkommen und herzlichen Dank. Die drei Bilder haben im weitesten Sinne mit der Chronobiologie zu tun. Und es zeigt auch die Herangehensweise, wie ich an gewisse Themen herantrete. Ein Bild davon, da steht England 2017 drüber, das dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein. Das ist Stonehenge. Und wenn Sie sich jetzt Malta 2017 angucken, erkennen Sie etwas. Das sieht nämlich genauso aus. Nur, das ist 2000 Jahre älter. Also Stonehenge ist nicht der älteste megalithische Bau. Soll heißen, auf der anderen Seite, schon vor 4000 Jahren hat sich der Mensch bemüht, Zeit zu messen. Gut, die Uhren, die sie damals benutzt haben, sind etwas schwer am Handgelenk zu tragen. Aber sie funktionierten und sehr, sehr gut. Eine andere Uhr habe ich Ihnen aus Spanien mitgebracht. Nun, diese Uhr läuft nicht, das ist ein Standbild. Deswegen müssen Sie es mir glauben, das Besondere an dieser Uhr, die läuft rückwärts. Also, dass wir im Uhrzeigersinn denken, hat damit zu tun, dass die Uhren auf der Nordhalbkugel entwickelt wurden und da läuft der Strudel, der Wasserstrudel im Uhrzeigersinn. Während die Uhren auf der Südhalbkugel entwickelt worden wären, würden sie andersrum laufen, denn da läuft der Strudel andersrum. Dennoch, Zeit ist immer die gleiche. Und ich gehe jetzt mit Ihnen noch einen Schritt zurück in der Weltgeschichte, und zwar ganz an den Anfang. Und am Anfang war das. Sie sehen nichts. Oder mit anderen Worten, Dunkelheit. Da war nichts, gar nichts. Und dann kam der Weltenbaumeister. Diesen Ausdruck habe ich mir erlaubt zu klauen von einem Professor aus Wien. Der spricht immer vom Weltenbaumeister. Und der hat etwas ganz Besonderes gemacht. Nämlich ganz am Anfang, und das steht in einem sehr alten Buch, sehr gut beschrieben. Das Wichtigste lese ich Ihnen vor. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es ward der erste Tag geschaffen. Und das ist die Geschichte der Chronobiologie. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie sehen, Tag und Nacht, und das werden wir immer wieder hören, Tag und Nacht, hell, dunkel, das ist der Zeitgeber, der Taktgeber. Das ist Chronobiologie. Und danach haben wir uns zu richten. Aber, und das soll Ihnen dieses Bild einfach nur grob darstellen, Licht ist nicht nur ein Taktgeber. Also die Chronobiologie ist nicht nur ein Taktgeber, sondern sie generiert auch Materie und generiert damit Leben. Licht sind Photonen. Und diese Photonen treffen auf Elektronen und bringen die in Schwingung und verändern sie damit. Und damit generieren sie neue Materie. Also Licht, Dunkelheit ist notwendig, damit Leben überhaupt entsteht. Und Leben hat eine Rhythmizität von Anfang an, denn es ist aus dem Licht entstanden. Und Licht wechselt sich ab mit Dunkelheit. Diese Tiere kennen Sie wahrscheinlich nicht. Das sind zwei sehr, sehr alte Tiere. Das sogenannte Cyanobakterium und das andere ist ein Lebewesen, was in den Tiefen der Meere lebt. Und das sind wahrscheinlich die ältesten Lebewesen, also komplexen Lebewesen auf der Erde. Und interessanterweise absorbieren die Sonnenlicht und ernähren sich vom Sonnenlicht. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Das wäre jetzt noch nicht interessant für Sie. Aber wenn ich Ihnen sage, dass diese roten Tierchen auf der linken Seite in jeder ihrer Zelle vorkommen, dann wird es interessant. Die nennen wir nur nicht mehr so, wie sie es da bezeichnet haben, sondern die nennen wir Mitochondrien. Das sind die Energiequellen in jeder ihrer Zelle und die stammen daher. Und die reagieren auf Licht. Die arbeiten zirkadian. Und die anderen, die grünen Tierchen, jetzt könnte es fast erraten, wo wir die finden, nicht bei uns Menschen, aber in den Pflanzen. Das sind die Chloroplasten. Das ist der grüne Farbstoff der Pflanzen. Und das sind das Dépendance der Mitochondrien in den Pflanzen. Also alle Lebewesen, Pflanzen, Einzeller, Bakterien, wir haben in jeder Zelle Systeme, die lichtabhängig sind, beziehungsweise, ich will es jetzt ein bisschen verallgemeinern, vom Licht her gesteuert werden. Und zwar rhythmisch. Weil das Licht kommt ja rhythmisch. Wenn Sie auf der Alm leben und kein elektrisches Licht haben, auf dieses Thema kommen wir zum Ende nochmal, haben Sie nur tagsüber Licht und nachts ist zappenduster. Und das übersetzt der Mensch in Biorhythmen. Ich habe Ihnen hier ganz simple Biorhythmen aufgelistet. Brauchen Sie sich nicht merken. Merken Sie sich nur eins. Alles in Ihrem Körper ist rhythmisch. Es gibt bestimmte Sachen, die sind nachtsüber am höchsten. Und es gibt andere Sachen, die sind tagsüber am höchsten. Ein Beispiel. Das Stresshormon Cortisol oder Cortisol. Das ist in den frühen Morgenstunden am höchsten. Und dann tröpfelt das so ganz langsam im Laufe des Tages ab und ist in der Nacht am tiefsten. Um dann am nächsten Morgen wieder zack nach oben zu springen. Und das ist rhythmisch in Ihrem Körper drin. Ein anderes Hormon, das haben Sie sicherlich schon mal gehört, das Nachthormon, das Melatonin, ist genau umgekehrt. Tagsüber so gut wie überhaupt nicht vorhanden und nachts sehr, sehr hoch. Und das ist in jedem von Ihnen gleich. Auch der Kölner sagt, jeder Jeck ist anders. So hat jeder seinen eigenen Rhythmus, aber jeder ist rhythmisch. Und diese Hormone arbeiten alle danach. Ist das eine neue Erkenntnis? Nö. Ich habe Ihnen hier ein Buch von 1814 aufgeschlagen. Das war ein Franzose und der hat was ganz Interessantes damals schon geschrieben. Jedes noch so gute Medikament ist nicht zu jeder Zeit indiziert. Modernste Chronopharmakologie. Wir wissen das seit 200 Jahren. Jetzt frage ich Sie, wenn Sie bei Ihrem Hausarzt sind, hat der Ihnen schon mal gesagt, um wie viel Uhr Sie welches Medikament einnehmen müssen? Bestellen Sie ihm einen schönen Gruß, der soll mal dieses Buch lesen. 250 Jahre altes Wissen. Das geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe Ihnen noch ein älteres Buch mitgebracht. Halle an der Saale. Anfang des 18. Jahrhunderts. Und würden wir viel Gutes tun, wenn wir die Unterschiede in den Funktionen des Körpers in Einklang mit dem Zeitpunkt und der Dosierung von Medikamenten bringen würden. Jede Funktion in unserem Körper hat eine gewisse Rhythmizität und kann damit beeinflusst werden. Alles. Und das ist ein klassisches Experiment. Eine Mimose. Die blüht auf am Morgen, macht ihre Blüten auf und wenn es dunkel wird in der Nacht, bupp, geht die Blüte wieder zu. Dieser Franzose hat jetzt ein folgendes Experiment gemacht. Er hat die Blume genommen und hat die in einen Schrank gestellt. Also die kriegte kein Sonnenlicht mehr. 1700 übrigens, ne? Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Blüte ging aber auf und ging wieder zu. Gut, nur für ein paar Tage. Danach war sie tot, weil sie kein Sonnenlicht hatte. Aber, was heißt das? Die Rhythmizität ist in uns drin. Also hier in der Pflanze, aber ist in uns selber auch drin. Und wir müssen diese Rhythmizität, müssen wir beachten. Und ich habe Ihnen hier jetzt mal so ein paar Rhythmen mitgebracht. Sie sehen jetzt oben die Zeitskala nicht und deswegen sage ich es Ihnen. Ganz oben sind Millisekunden. Es gibt Zellen, die pulsieren im Millisekundenbereich. Das sind die Gehirnzellen. Jede Gehirnzelle depolarisiert sich im Millisekundentakt. Aber rhythmisch. Dann gibt es Rhythmen, die sind so ungefähr im 24-Stunden-Rhythmus. Der klassische Rhythmus, kennen Sie alle, normalerweise sollten Sie ihn kennen, Tag-Nacht-Rhythmus, schlafen, wach sein. Dann gibt es den 28-Tage-Rhythmus, die Frauen unter Ihnen kennen den, Zyklus. Dann gibt es den Jahresrhythmus. Da, glaube ich, wissen die wenigsten von Ihnen, was im Jahr passiert. Ich meine jetzt nicht die vier Jahreszeiten, sondern auf den Menschen bezogen. Suizidrate schwankt innerhalb von einem Jahr. Also wenn Sie sich umbringen wollen, machen Sie das bitte im März. Weil sonst sind Sie außerhalb des Rhythmus. Und jetzt wird es wichtig. Es gibt sogar Rhythmen, die nur alle 7 Jahre auftauchen. Und das ist jetzt wichtig für Ihre... Ja, die Scheidung, die meine ich jetzt nicht. sondern ich meine das für Ihre Urlaubsplanung. Jetzt fragen Sie sich, was hat das mit meinem Urlaub zu tun? Ich denke, der eine oder andere hat sich schon mal geärgert, wenn er an den Strand gefahren ist und der Strand war komplett voll mit Algen. Da sage ich, selber schuld. Hätten Sie nämlich vorher angerufen und gefragt, wann war die letzte Algeplage, dann würden Sie feststellen, dass diese an den Strand alle 7 Jahre kommt. Sie haben also 6 Jahre Zeit, an den Strand zu fahren, sehen keine einzige Alge und das 7. Jahr fahren Sie in die Berge. Also, Sie sehen, Chronobiologie ist auch hilfreich, um einen vernünftigen Urlaub zu planen. Das hier nur für Sie, dass ich Ihnen hier keinen Bullshit erzähle oder Geschichten aus dem Wienerwald. Wir haben mittlerweile hochwissenschaftliche Arbeiten, die die Rhythmizität hier auf Jahresebene gebracht haben. Und wir haben die unterschiedlichsten Sachen, die im Jahresrhythmus auftreten. Das sind gewisse Erkrankungen, das sind gewisse Genesungen. Also es macht manchmal Sinn, gewisse Operationen eher im Sommer zu planen, als im Winter zu planen, wenn es denn planbar ist. Also es macht durchaus Sinn, solche Sachen mit zu berücksichtigen. Alles, und ich komme wieder zurück zum Anfang, alles hängt damit zusammen. Wir leben, oder die meisten von uns leben hier auf der Erde. Es soll auch manche geben, die leben hinterm Mond. Aber die meisten von ihnen leben auf der Erde. Und wie sagte Galileo so schön, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht andersrum. Deswegen haben wir Tag und Nacht und die verändern sich. Wir hatten vor kurzem die kürzeste Nacht des Jahres, die Sonnenwende. An dem Tag hatten wir 8 Stunden absolute Dunkelheit. Denken Sie dran. 8 Stunden absolute Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen an dem Tag wirklich 8 Stunden Dunkelheit gehabt haben. Keiner, nehme ich an. Im Winter, am kürzesten Tag, haben wir 8 Stunden Helligkeit und der Rest ist dunkel. Das ist normal. Und darauf ist unser Körper eingestellt. Sie sehen, worauf ich hinaus will. Wir haben ein Problem. Nicht Houston. Wir haben ein Problem. Das. Aber darauf komme ich gleich noch. Ist nicht meine Entdeckung. Wieder ein Franzose. Descartes hat das wunderbar beschrieben. Und zwar hat er das sogenannte dritte Auge beschrieben. Wir haben nicht nur 2 Auge, wir haben ein drittes Auge. Und das ist verbunden mit dem Auge. Und er hat das als Sitz der Bewegung beschrieben. Das dritte Auge. Die alten Griechen haben das als Sitz der Seele beschrieben. Ich als Neuroanatom bezeichne das als das Pinealorgan oder Zirbeldrüse. Sitzt hier hinten ganz tief verborgen. Ist aber mit den Augen verbunden. Und wie? Das zeige ich Ihnen hier. Auf die Retina. Da haben wir ganz spezielle Rezeptoren, die wurden auch erst 2004 entdeckt. Also relativ spät erst. Melanopsin-haltige Rezeptoren sind das. Also das hat nichts mit diesen Stäbchen und Zäpfchen zu tun. Das sind die Zellen, dank denen Sie mich mehr oder weniger gut sehen können. Dass Sie das Licht empfinden, ist ein ganz anderer Rezeptortyp. Und der ist mit dem sogenannten SCN verbunden, Nucleus suprachiasmaticus oder Sitz der inneren Uhr. Und diese Sitz der inneren Uhr ist dann mit dem dritten Auge verbunden, mit dem Pinealorgan. Das heißt, wenn wir kein Licht haben, kommt das Signal an das Pinealorgan, hallo, es ist dunkel, bitte produziere mir Melatonin. Und Melatonin ist damit das Signal der Dunkelheit und sagt all unseren Körperzellen, hallo Jungs, bitte auf Nachtbetrieb umstellen. So einfach ist das. Das heißt, hell und dunkel wird in das Melatoninsignal überführt und dieses Signal reguliert jetzt alle äußeren Uhren. Wir haben also nicht nur eine Uhr, sondern jedes Organ hat eine eigene Uhr. Und wie in einem großen Orchester, wenn jedes Instrument für sich alleine spielen würde, dann würden sie aus dem Orchestersaal rennen. Das ist keine Musik mehr. Kommt der Dirigent, kommt das Melatonin als Dirigent, spielt alles harmonisch und wir haben eine fantastische Musik. Andersrum, es wird noch ein bisschen komplizierter, jedes Organ, sagte ich Ihnen, hat eine eigene Uhr und diese Uhren sprechen miteinander. Ja, mal läuft die eine schneller, mal die andere langsamer. Und da kommt dann auch wieder eine Synchronität zusammen. Aber sehr, sehr komplex. Und jetzt kommen die drei Herren ins Spiel, die Sie ja schon erwähnt hatten. So sehen Wissenschaftler aus. Ne? Das sind die drei Herren, die die Gene der inneren Uhr entdeckt haben. Jetzt gucken Sie mal bitte auf die Jahreszahl, wann Sie die Entdeckung gemacht haben. 84, das ist 30 Jahre her. Also ich habe noch 25 Jahre, bevor Sie mir den Nobelpreis vergeben. Für die Entdeckung, die ich jetzt mache. Also es dauert so ein bisschen, bis das nach Schweden hochsickert, das Wissen. Also, die haben gewisse Dinge entdeckt. Und was haben die entdeckt? Ich will das nur erwähnen, damit Sie so ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Und zwar haben die bestimmte Gene entdeckt. Und die nennen wir mal Aktivatoren. Also die aktivieren etwas. Und die nennen sich Clock und Bemal. Und die anderen sind die sogenannten Repressoren. Pair für Period und Cry für Kryptochrom. Und so funktioniert das Ganze. Morgens fängt der Körper an, Clock und Bemal zu exprimieren, also abzulesen. Und dieses Ablesen induziert dann irgendwann das Ablesen von Pair und Cry. Und die blockieren dann wieder Clock und Bemal. Also das ist so eine Looping-Schraube. Und das ist so der einfachste Weg, wie das Ganze Perpetuum mobile läuft. Vergessen Sie es. Das andere, was da steht, das dürfen Sie nicht vergessen. Das ist der Grundmechanismus für rhythmische Zelleffekte. Dieses System ist aber absolut anfällig. Wir können das stören durch bestimmte Medikamente, durch Licht, ja selbst durch die Ernährung können wir auf diese rhythmische Expression Einfluss nehmen und zerstören damit letztendlich die innere Uhr. Und dieses hier können Sie im Buch oder auf meiner Webseite im Einzelnen nachlesen. Wir können heute jede Funktion in unserem Körper einem optimalen Zeitpunkt zuordnen. Oder mehreren Zeitpunkten zuordnen. Ich mache Ihnen nur ein Beispiel. Das Essen. Wir hatten ja eben gesehen, dass Nahrung diese Rhythmizität beeinflussen kann. Klar müssen Sie essen. Aber Sie müssen zur richtigen Zeit essen. Und es gibt nur drei Zeitpunkte. Das ist Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Nichts dazwischen. Essen Sie dazwischen, haben Sie ein Problem. Jeder Jack ist anders. Es gibt die sogenannten Mischtypen, das sind die meisten von Ihnen. Und dann gibt es die Frühaufsteher oder die Langschläfer. So einfach ist das aber nicht. Denn diese Typen wechseln im Laufe eines Lebens. Wenn Sie klein oder als Sie Kleinkind waren, haben Sie nur an zwei Dinge gedacht. Essen und Schlafen. Nichts anderes. Dann wurden Sie Kleinkind. Da haben Sie Ihre Eltern damit geärgert, dass Sie morgens um 7 topfit waren und haben Sie glücklich gemacht, weil Sie abends um 8 ins Bett gegangen sind. Und dann kamen Sie in das Teenageralter. Und da haben Sie Ihre Eltern wieder verrückt gemacht, weil Sie vor Mitternacht nicht ins Bett wollten und vor 10 nicht aus den Federn kamen. Bestellen Sie Ihren Teenies einen schönen Gruß von mir. Die dürfen ab sofort bis Mitternacht aufbleiben und brauchen erst um 10 aufstehen. Das ist ihre biologische Uhr. Die ticken so. Und seien Sie gewiss, wenn die 18, 20 werden, werden die wieder normal. Die Uhr zieht sich wieder nach vorne. Ne? Apropositor Schlaf. Sie sehen, ich kann alles nur anreißen. Die Schlafdauer bei Kindern ist wesentlich höher als bei Erwachsenen. Allerdings, und da möchte ich jetzt ganz klar darauf hinweisen. Auch im hohen Alter brauchen Sie 7 Stunden Schlaf. Die senile Bettflucht gibt es nicht. Wenn Sie nachts aus dem Bett müssen, haben Sie entweder ein Prostataproblem oder Sie haben ein echtes Schlafproblem. Und tun Sie mir bitte einen Gefallen, nehmen Sie keine klassischen Schlafmittel. Warum? Hier. Wach, ganz außen, links, wach. So sieht das Gehirn aus, im wachen Zustand. Schön aktiv. direkt daneben Ihr Gehirn, wenn es schläft. Sie sehen, Ihr Gehirn ist aktiv. Ganz außen rechts Ihr Gehirn, das träumt. Hochaktiv. Und dazwischen ein Gehirn, was mit Schlafmitteln betäubt wurde. Ich glaube, Sie brauchen kein Neuroanatom zu sein, um festzustellen, dass das kein physiologischer Schlaf ist. Das kann nicht gesund sein. Was können wir machen? Das ist zum Beispiel eine Chrono-Disruption. Anderes Bild, Lebensfeuer. Sie alle kennen Burnout. Das kommt hierher, das kann man messen. In der Mitte haben wir den Burnout. Der hat eine Chrono-Disruption. Also dessen inneren Uhr ist kaputt, der kann schlecht schlafen, der hat keinen richtigen Rhythmus. Das Feuer ist aus. Wenn ich den wieder chronobiologisch in den Griff kriege, kommt das Feuer zurück. Der wird wieder gesund. Nur weil ich den chronobiologisch wieder einfange. Wie mache ich das? Wie kann ich jemanden chronobiologisch einfangen? Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite hier im Gehirn, da wo die innere Uhr sitzt. Das kann ich mit hell-dunkel machen, mit weniger Licht, mit gewissen Meditationssachen. Oder ich arbeite in der Peripherie an den einzelnen Organen. Und gebt denen zum Beispiel durch die Ernährung bestimmte Impulse. Ich kann also den Rhythmus nach vorne verlagern, ich kann ihn nach hinten verlagern. Das ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr schwierig. Vielleicht in der Diskussion können wir darauf eingehen. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, wie ich Jetlag bekämpfen kann. Noch einmal, ich kann mit Helle und Dunkel, kann ich oben die innere Uhr regeln. Also hier im Kopf. SCN, merken Sie sich vielleicht diese drei Buchstaben. SCN, Sitz der inneren Uhr. Die kann ich mit hell-dunkel regeln. Damit kann ich die ganzen Organuhren regeln. Aber, und da möchte ich Sie darauf sensibilisieren hin, ich kann das auch in der Peripherie machen, und zwar damit. Und jetzt erzähle ich Ihnen eine ganz einfache Geschichte, die können Sie sich merken. Wenn Sie sich nachmittags hinsetzen und zu eines dieser großen internationalen Ketten gehen, die eine riesengroße Leuchtreklame haben und so einen Snack sich holen und den genüsslich verzehren, sagt die Leber, danke. Die Leber sagt ihnen aber am nächsten Tag noch etwas. Hallo? Wo bleibt mein Burger? Das merkt sich den Zeitpunkt. Und es will den nächsten Tag dann wieder einen Burger und den dritten Tag wieder ein. Und das zerstört die Rhythmizität. Wenn Sie zwischen den Mahlzeiten essen. Also denken Sie das nächste Mal dran. Ich komme zum Schluss. Ein sehr komplexes Bild. Ich möchte für Sie nur den Appetit anregen, dass Sie über Chronobiologie nachdenken. Wir wissen, welche Faktoren wir oder mit welchen Faktoren wir die innere Uhr einstellen können. Wir wissen die zellulären Mechanismen, die kann ich Ihnen heute nicht alle beibringen. Wir wissen, was das bedeutet für Gesundheit und für Krankheit. Wir fangen an, das umzusetzen in therapeutische Konzepte. Und das ist die Zukunft der modernen Medizin. Es wird nie wieder Medikamente geben, wo nicht draufsteht, zu welcher Tages- oder Nachtzeit Sie diese einzunehmen haben. Morgens, mittags, abends ist obsolet für jedes Medikament. Jedes Medikament, jeder therapeutische Intervention, jeder Zahnarztbesuch hat einen optimalen Zeitpunkt. Und der lässt sich bestimmen. Ich möchte Ihnen, Sie haben gemerkt, ich bin manchmal ein bisschen provokativ, ich möchte Ihnen ein sehr altes Experiment darstellen von einem guten Kollegen von mir, Francis Levy. Was hat Francis Levy gemacht? Der hat sich die schlimmste Krankheit vorgenommen, die es überhaupt gibt, nämlich bestimmte Krebsarten, in diesem Fall Brustkrebs. Und Brustkrebs wird in der Regel mit einer sogenannten Triple-Therapie therapiert. Das heißt, da werden drei Medikamente kombiniert, ne, dreimal Chemotherapie, viel hilft viel nach dem Motto, und das wird über den ganzen Tag reingeschossen, blind. Was hat Francis Levy gemacht? Er ist hergegangen und hat gesagt, Moment mal, jedes dieser Medikamente hat einen optimalen Zeitpunkt. Und ich verabreiche jetzt mal diese Medikamente nicht alle gemischt, sondern zum optimalen Zeitpunkt für ein bisschen Arbeit. Und schaue, was dabei rauskommt. Was ist dabei rausgekommen? Die Ansprechrate, also sprich die Wirkung, war verdoppelt. Die Nebeneffekte waren mehr als die Hälfte reduziert. Mehr als die Hälfte. Ich habe das Kollegen vorgestellt, Chefärzten von onkologischen Krankenhäusern, habe gesagt, das so umzustellen, dauert exakt 5 Minuten pro Patient. Die Chefärzte haben mir alle gesagt, fantastisch, wunderbar, passt aber nicht in unser Workflow rein. Das kann es doch wohl nicht sein. Und noch eins, soll Ihnen diese Studie zeigen, ich bin immer bedacht, Ihnen die neuesten Ergebnisse zu bringen. Deswegen, das ist eine Arbeit, die ist Juni 2018, also mittlerweile schon sehr alt, nämlich 4 Tage alt. Hier hat man festgestellt, wenn ich die Chronobiologie beachte, lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, kann ich einen Patienten auf bestimmte Therapien hin sensibilisieren. Das heißt, wenn ich die Therapie zur falschen Zeit mache, ist er resistent dagegen. Mache ich es zum richtigen Zeitpunkt, wird er sensibel auf diese Therapie und ich kann sein Leben retten. Das ist hohe Kunst der Chronopharmakologie. Davon sind wir noch weit weg. Aber Sie sollten es im Hinterkopf halten. Was können Sie machen? Da können Sie was machen. Da können Sie uns helfen. Nehmen wir mal erst nur das rechte, linke Bild. Das ist vor 2 Jahren aufgenommen worden. Das ist die Lichtverschmutzung auf unserer Erde. Wir können das Licht nicht mehr ausschalten. Wie heißt es so schön beim Zauberlehrling? Und die Geister, die ich rief, ich werde sie nicht mehr los. Wir haben das Licht angeschaltet und haben dann den Schalter weggeschmissen. Wir können das Licht nicht mehr ausmachen. Was Sie aber machen können, Sie können den rechten Teil benutzen und den endlich mal wieder ausschalten. Das Handy, Laptop. Sie müssen nicht abends um 8, 9 nochmal die letzte Mails checken. Da kommt das blaue Licht und geht direkt in Ihr Auge und sagt Ihnen, hallo, es ist noch Tag. Und der Körper weiß gar nicht, was los ist. Also, heute ist verordnet, ab 21 Uhr kein Handy mehr. Und interessanterweise ist das genau die Uhrzeit, wo es draußen auch dunkel wird. Heute um 8:55 wird es dunkel. Im Winter auch nicht. Nein, im Winter 12 Stunden mindestens Dunkelheit. Das wäre das Ideale. Weil Ihr Körper braucht diese langen Zeiten, um sich zu regenerieren. Aber da komme ich dann in der Diskussion nochmal drauf zu. Wie gesagt, das ist nicht eine neue Weisheit. Ich habe Ihnen wieder einen sehr alten Herrn mitgebracht, Hippokrates. Einige von Ihnen kennen ihn. Das ist nämlich derjenige, auf den die Ärzte alle schwören. Also meine Kollegen müssten das alle wissen. Gesundheit ist nur eine Frage der Zeit. Und somit auch eine Frage der günstigen Gelegenheit. Nicht von mir, von Ihnen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen gesagt, SCN ist das Wichtigste, was Sie sich merken müssen. Eigentlich steht das für Nucleus Suprachiasmaticus, also das Kerngebiet. Ich würde das umtaufen wollen. Und zwar den sogenannten, man muss ja alles Englisch machen mittlerweile, Supervisor of the Chronological Network, also der Aufpasser des chronobiologischen Netzwerkes. Und ich habe lange, lange gesucht, bis ich einen gefunden habe, der das auch arbeitet und konnte dann ein Foto machen, wie ein solcher Supervisor das chronobiologische Netzwerk kontrolliert. Und das sieht dann so aus. Schauen Sie sich die Uhren an. Das ist harte Arbeit. Alle Uhren auf den gleichen Stand zu bringen. Unser Körper kann das. Wir müssen ihm nur die Möglichkeit geben, das zu machen. Das zur kurzen Einführung, ich habe leider 4 Minuten überzogen, das sind die 2 Bücher, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Eine Frage der Zeit, da ist das Ganze nochmal im Detail geklärt. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema Melatonin, was ja dieses Mutterhormon ist, da gibt es ein extra Buch zu, heißt die Geheimnisse eines wunderbaren Hormons. Denn Melatonin ist nicht nur das Hormon, was uns eigentlich schlafen helfen soll, sondern das ist die kleinste Arbeit, was Melatonin macht. Melatonin macht zigtausend andere Sachen, aber das würde den Rahmen heute sprengen. Also behalten Sie das bitte im Auge. Und mein persönlicher Dank gilt als erstes Frau Andrea Eder für die perfekte Zusammenarbeit. Sie sitzt hier im Publikum. Ich weiß, dass sie nicht in die Öffentlichkeit treten möchte. Dennoch mein persönlicher Dank an Sie. Ohne Sie hätte ich die Bücher nicht geschafft. Und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.
Danke schön. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich bin mir sicher, es gibt die eine oder andere Frage. Darf ich Sie um Ihre Fragen bitten und kurz zu warten, dass Sie das Mikrofon bekommen? Genau. Hier hinten, bitte.
Grüß Gott, danke für den interessanten Vortrag. Ich bin selbst Musiktherapeutin und Ärztin und hätte eine Frage zum Tag-Nacht-Rhythmus. Und zwar, ob Sie die Studien kennen, in denen man Versuche gemacht hat mit Menschen in ganz abgedunkelten Wohnungen, bei denen sich aber dann der 26-Stunden-Rhythmus eingependelt hat. Was Sie dazu zu sagen haben?
Ja, herzlichen Dank. Ich warte, bis die Kamera sich gedreht hat. Ich stehe jetzt doch auf, damit ich kontrollieren kann, dass keiner einschläft. Das sind die sogenannten Bunker-Experimente von Herrn Professor Aschoff aus Münster. Was hat er gemacht? Er hat die nicht in komplette Dunkelheit gepackt, er hat die in konstante, kontrollierte Lichtkonditionen gesetzt und hat dann festgestellt, dass die einen 25- bis 26-Stunden-Rhythmus haben. Jetzt die Frage, die sich ja hinter Ihrer Frage verbirgt. Warum ist das so? Dazu gibt es zwei Theorien. Das erste, ich weiß nicht, haben wir einen Uhrmacher hier im Hause? Ich glaube nicht. Der würde Ihnen sagen, dass es fast unmöglich ist, eine Uhr zu konstruieren, die perfekt läuft. So, wenn Sie jetzt aber wissen, dass Ihre Armbanduhr zum Beispiel jeden Tag 1 bis 2 Minuten zu schnell oder zu langsam läuft, können Sie die jeden Tag aufs Neue einstellen. Und das passiert bei uns genauso. Das Pinealorgan würde, wenn es nicht Hell-Dunkel-Wechsel hätte, alle 25 bis 26 Stunden Melatonin ausschütten. Jetzt gibt es aber eine perfekte Uhr und das ist die Sonnenumlaufbahn. Die ist auf 24 Stunden getaktet. Das heißt, dieses System wird jeden Tag aufs Neue getriggert. Erste Theorie. Als Naturwissenschaftler muss ich sagen, so wird es wahrscheinlich sein. Die andere ist auch viel spannender. Also für mich faszinierender. Wenn Sie überlegen, dass die Erde immer ganz langsam, immer näher an die Sonne rankommt, wird die Umlaufbahn immer kürzer. Das heißt, entwicklungsgeschichtlich hatten wir vielleicht mal einen Tag mit 25 Stunden. Und da hat unser Pinealorgan gesagt, okay, das behalte ich bei. Und das ist jetzt einfach nur noch ein Überbleibsel. Und ich sag mal, in den nächsten 100.000 oder 100 Millionen Jahren haben wir nicht 24-Stunden-Tag, sondern 23-Stunden-Tag. Und noch ein bisschen wärmer als heute. Das muss man dazu sagen. Also, ich glaube, die erste Theorie ist die bessere. Und bevor das jemand fragt, ich sage es dann gleich, was ist bei komplett Blinden? Blind ist nicht blind. Das erinnern Sie sich, als ich über das Auge sprach, von diesen unterschiedlichen Rezeptoren? Wenn Sie nicht sehen, sind vielleicht Ihre Stäbchen und Ihre Zäpfchen kaputt, aber die melanozinhaltigen Rezeptoren sind noch intakt. Das heißt, unbewusst nehmen Sie hell-dunkel wahr. Und dann funktionieren Sie im 24-Stunden-Rhythmus. Ist diese Sehbahn in Anführungsstrichen kaputt, entkoppeln Sie. Dann haben Sie diesen 25-Stunden-Rhythmus. Dann haben Sie das Aschoffsche Prinzip. Und das ist, wenn Sie zum Beispiel beide Augen rausoperiert haben, komplett blind. Also Sie können weder was sehen noch hell-dunkel perzipieren, dann haben sie diesen 25-Stunden-Rhythmus. Und die nennt man die sogenannten Freiläufer. Also die haben keinen Freigang, sondern ihr Rhythmus läuft frei. Wie können Sie die diagnostizieren? Ganz einfach, fragen Sie die, wie die schlafen. Die sagen, wissen Sie, Herr Doktor, es gibt Wochen, da schlafe ich so um 6 Uhr abends ein und bin um 1, 2 Uhr Nacht. Dann kann ich genau in der objektiven Nacht gut schlafen. Und dann gibt es eine Woche, da schlafe ich erst um 2 Uhr nachts ein und wache morgens erst um 10, 12 auf. Und dann gibt es eine Woche, wo ich tagsüber eigentlich schlafen möchte und nachts überhaupt nicht schlafen kann. Haben Sie was gemerkt? Sein Schlafrhythmus ist durch den Tag durchgelaufen. Und das nennt man freilaufend. Und all seine biologischen Rhythmen sind darauf getriggert. Also auch seine Essenszeiten sind darauf getriggert. Seine Hormonzeiten sind darauf getriggert. Alles läuft dann diesen freien Rhythmus. Andere Frage, die auch damit zusammenhängt, was passiert, wenn ich Licht zur falschen Zeit habe? Jetlag, Schichtarbeit. Schichtarbeit ist das Schlimmste, was wir haben. Wir wissen heute, das sind Arbeiten aus 2001, 2002, Licht zur falschen Zeit, wir Wissenschaftler haben da ja immer ein schönes Wort für, Light at Night, L-A-N, LAN, Light at Night, Licht in der Nacht. Sie sehen nicht nur besser, sondern Sie kriegen auch viel mehr Krebs. Brustkrebs, 70% höhere Wahrscheinlichkeit. Prostatakrebs, 50% höhere Wahrscheinlichkeit. Darmkrebs, 65% höhere Wahrscheinlichkeit. Nur mit Licht in der Nacht. So, jetzt überlegen Sie sich wirklich, ob Sie heute Abend noch mal aufs Handy gucken. Weil das ist auch Licht. Und das ist das schlimmste Licht, das ist nämlich das blaue Licht. Und das blaue Licht ist der stärkste Trigger.
Ja. Entschuldigung, das Mikrofon bitte.
Ich kann die Frage wiederholen. Ja. Es ging hier um das Fernsehlicht. Noch schlimmer. Ist noch schlimmer. Und jetzt, ich sehe, hier sind auch ein paar Jugendliche, nicht, dass gleich dann die Frage kommt, ja, ich habe aber das modernste Handy mit einem Blaulichtfilter drin. Na? Sag ich, schön reingefallen auf der Reklame. Das ist ein PR-Gag. Na? Das ist kein Blaulichtfilter. Die haben einfach nur Rotlicht dazugeschaltet und sie meinen, sie sehen rotes Licht. Und in Wirklichkeit ist genauso viel blaues Licht drin.
So, da gibt's eine Frage? Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben gemeint, es gibt ja für jede Tätigkeit, jede Aktivität eine bestimmte ideale Zeit. Das ist so, die Menschen haben ja unterschiedliche Tag-Nacht-Rhythmen, was jetzt die Länge der Tage betrifft. Im Norden sieht das ja anders aus als zum Beispiel am Äquator. Wo würden Sie denn sozusagen diese optimalen Zeitpunkte festmachen? Am relativen Tag, das heißt nach dem Hellwerden, nach dem Dunkelwerden, oder eher im Sinne einer absoluten 24 oder 25 Stunden Frequenz?
Hochinteressante Frage, weil das mehrere Sachen impliziert. Der Rhythmus eines jeden Einzelnen ist individuell festgelegt. Das hatte ich Ihnen ja gezeigt. Es gibt diese Lerchen, Eulen etc. Indirekt wird das Ganze durch hell und dunkel mehr oder weniger hin und her geschoben. Das heißt, ich kann diese beiden Sachen schon mal nicht trennen. Also Lichtanfang und der persönliche Chronotyp wird zum Beispiel den optimalen Zeitpunkt des Frühstückes für den jeweiligen einzelnen Person festlegen. Ne? Das kann bei dem einen um 7 sein, bei dem anderen um 8. Es wird aber nie um 10 oder um 11 sein. Ne? Also da haben wir so ein, ja, nicht schade, das ist leider so. Die andere Sache, und die ist für mich persönlich viel, viel interessanter. Ich habe Ihnen ja gesagt, diese Chronopharmakologie, diese Chronotherapie, sollte man optimale Medikamente zu optimalen Zeitpunkten geben. Und das müsste ich ja jetzt für jeden eigentlich individuell festlegen. Und da benutze ich mir jetzt einen anderen Trick. Da ich die inneren Uhren beeinflussen kann, kann ich quasi standardisieren. Das kann ich mit Licht machen, das kann ich mit Melatonin machen. Ja, also mit den beiden Spielern. Das heißt, wenn ich eine OP plane oder ein Chemotherapikum geben muss, also eine Tumortherapie geben muss, standardisiere ich mir erst den Patienten auf meinen Standardrhythmus und dann weiß ich exakt laut meinem Chronometer, wann ich welches Medikament applizieren muss. Also ich kann das in beiden Richtungen nutzen. Und ich glaube, das ist die Zukunft der modernen Medizin.
Ist das eigentlich schon Stand der Wissenschaft, dass man für Medikamente, die heute entwickelt werden, diese Dinge mit untersucht?
Ja, es ist mittlerweile Standard, also was heißt Standard? Wir als Chronobiologen pochen darauf. In Amerika, manchmal sind sie uns etwas im Voraus, da sind sie uns im Voraus. Und da wird es mittlerweile in der Forschung mit abgedeckt, es ist noch kein Muss. Ja, also es ist zum Beispiel Muss in der Medikamentenentwicklung ist herauszufinden, gibt es Interaktionen zwischen verschiedenen Medikamenten. Das ist ein Muss. Es ist aber noch kein Muss herauszufinden, wann ist es eigentlich das Optimum. Es wäre ideal, wenn das die Pharmaindustrie machen würde, weil sie würden ihr Medikament ja pushen. Weil sie haben 50%, 60%, 70% bessere Wirksamkeit.
Dahin noch mal eine Frage.
Bitte. Ich gebe das Stichwort Schlaf vor Mitternacht und habe kürzlich einen Beitrag gelesen, wo da gestanden ist, ja, Mitternacht ist für jeden relativ und hängt eigentlich mit den Tiefschlafphasen zusammen.
Also, noch einmal, es gilt so ähnlich, was ich eben sagte, jeder Jeck ist anders. Ne? Wir haben eine Hin- und Herschieberei, deswegen ist natürlich der persönliche Mitternacht ist für jeden etwas unterschiedlich. Das heißt, bei einem liegt es bei 0 Uhr, beim anderen bei 1 Uhr, bei dem anderen bei 23 Uhr. Aber in diesem Fenster, in dem Fenster bewegen wir uns. Wir bewegen uns hier nicht Mitternacht oder 6 Uhr morgens. In dem Fenster bewegen wir uns nicht. Wir bewegen uns in diesem Fenster plus minus einer Stunde. So, und dann, anderes Spezialthema von mir, Schlaf. Ganz häufig kommt, der Schlaf vor Mitternacht ist besser als der Schlaf nach Mitternacht. Kann man so nicht stehen lassen. Der beste Schlaf ist der gesamte Schlaf. Ja? Der physiologische Schlaf. Ich habe Ihnen das Bild extra deswegen mitgebracht vorhin. Ne? Wir müssen wieder zurückkommen und sagen, wir müssen uns Zeit geben, auch mal schlafen zu können. Ja? Ich meine, wie häufig... Also ich habe es für mich selber jetzt gemacht. Ich stelle mein Handy abends um 20 Uhr aus. Dann bin ich nicht mehr erreichbar. Und wissen Sie, was ich festgestellt habe? Die Welt ist nicht untergegangen. Die dreht sich weiter. Ich verstehe es nicht. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich bin doch nicht erreichbar. Nein, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Und ich wette mit Ihnen, wenn alle das Handy ausstellen würden, die Welt würde sich trotzdem weiter drehen. Nur wir wären gesünder.
Ja, ich komme nochmal zurück auf Tag-Nacht-Rhythmus. Wenn ich das richtig verstehe, dann würden doch theoretisch die Menschen, die am Äquator oder in Äquatornähe leben, evolutionstechnisch am gesündesten leben. Und die Zusatzfrage, dann wären doch die Inuit, oder die ein halbes Jahr kein Licht im Norden haben, am ungesündesten leben. Wie sehen Sie das?
Das ist auch so. Es gibt bestimmte Krankheiten, die haben Sie nur in den Nordländern. Die heißen dann auch so, das ist die klassische Winter Depression oder Seasonal Defective Disorders, SDOS, also saisonal bedingte Depression. Lange Zeit dunkel, ja, da wird man depressiv. Ich kann Ihnen auch den biochemischen Nachweis. Interessanterweise, wenn wir uns die Evolution anschauen, das muss man im Hinterkopf behalten, wo kommen wir denn her, evolutorisch? Wir kommen vom Äquator. Oder aus der Äquatorregion. Wir haben uns dann die Nordregion erobert. Aber eigentlich war das nicht vorgesehen, dass der Homo sapiens bis da oben hingeht. Der sollte schön da unten bleiben.
Bitte, in der ersten Reihe.
Wir haben zwei Zeiten, die uns bewegen. Das eine ist die Uhr und das andere ist eben der Beginn des Tages und das Ende des Tages. Und wenn ich denke, ich habe mir im Herbst einmal das gegoogelt, unser Zeitintervall beginnt eigentlich in Serbien und endet in Spanien, an der Grenze zu Portugal. So, eine Stunde, eineinhalb Stunden Unterschied sind hier ganz normal. Das heißt, sogar zwischen Wien und Linz sind 8 Minuten Intervall. Und das heißt, für den Serben beginnt der Morgen eben um 6 Uhr und um 7.30 Uhr beginnt er in Spanien. Jetzt ist die Frage, wie wir dazu stehen. Zum einen, zum anderen gibt es jetzt auch manchmal Stimmen, die sagen, naja, die Winterzeit, die sollen wir wieder beenden, es soll die Sommerzeit, na umgekehrt, es soll die normale Regelzeit bleiben und die Sommerzeit soll verschwinden. Für mich ist das relativ, denn wenn es relativ ist, wie ich den Tag beginne, ob in Serbien oder in Spanien, dann ist es auch relativ, wie ich den Tag hier in der Sommerzeit verbringe. Und ich bin glücklich an sich, die Sommerzeit zu haben, denn das Leben ist anders, das Leben ist freudiger, ist fröhlicher, man kann einfach mehr anfangen. Das heißt, unser Tagesrhythmus für die Arbeit, der endet zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich das Leben für uns beginnt. Und das.
Gut, ich will da ganz einfach darauf antworten. Ist es Ihnen wirklich wichtig, dass die Uhrzeit 20 Uhr abends immer 20 Uhr abends genannt wird? Oder können wir die auch mal 19 Uhr nennen? Das ist doch nur ein Name. Was Sie angesprochen haben, ist viel, viel wichtiger. Der soziale Druck, die Arbeitswelt, die richtet sich nicht danach. Und wie immer hat der Mediziner dafür natürlich wieder ein neues Wort erfunden. Das nennt sich Social Jetlag. Sie alle kennen Jetlag, wenn Sie über den Transatlantik fliegen. Das ist der soziale Jetlag, selbst auferlegter Stress, weil wir es nicht akzeptieren können, dass die Sonne um 6 Uhr aufgeht und unsere Uhr aber schon 7 Uhr zeigt. Diese Uhr, die können wir verstellen, das spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt auf die innere Uhr an. Und die innere Uhr wird durch hell und dunkel reguliert, nicht dadurch. Ich gebe Ihnen recht, in der modernen Welt, wir kommen nicht mehr darum, uns auf eine Einheit, sowohl in Serbien als auch in Spanien, zu einigen. Und deswegen haben wir ja das elektrische Licht. Deswegen sagen wir fangen um 7 Uhr an zu arbeiten und um 17 Uhr auf. Aber im Grunde ist das nicht gesund. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Denken Sie mal an die Schulkinder. Ich habe Ihnen das Beispiel gesagt mit den pubertierenden Kindern. In Deutschland haben wir jetzt die ersten Schulen mit einem gleitenden Schulbeginn. Da können sich die Kinder aussuchen, ob sie um 8 oder um 9 in die Schule gehen. Und siehe da, das Gedächtnis, die Memory, der Output, das Lernen ist um 80% gestiegen. Ich sage es dann immer andersrum, wenn ich von Deutschen rede, sage ich immer, vielleicht sind deswegen unsere PISA-Ergebnisse so schlecht, weil wir unsere Kinder viel zu früh in die Schule geschickt haben. In Italien gehen die Kinder um 9 in die Schule. Bei uns teilweise zur 0. Stunde, das heißt 10 nach 7. Da sind die im Tiefschlaf. Also da können wir sozial gegenarbeiten. Ich gebe Ihnen recht, das ist das Problem unserer modernen Gesellschaft. Wir sind fixiert auf diese standardisierten Ablaufprozesse. 6 Uhr aufstehen, 6:30 Kaffee trinken oder frühstücken, 7 Uhr ins Auto setzen, 7:30 am Büro sein, 7:45 Laptop an, 8 Uhr erste Kaffeepause. Ja, so geht's aber nicht. So geht's nicht. Weil das ist gegen unsere innere Uhr. Und dann ist es für mich absolut hinfällig, ob wir über Sommerzeit, Winterzeit reden. Das ist einfach nur eine Rumgestellerei. Und wir wissen heute, dass es energetisch überhaupt gar keinen Sinn macht, Sommerzeit vorzustellen, zurückzustellen. Medizinisch gesehen, ich habe die Studien alle rausgelassen, weil sonst würden wir morgen hier noch sitzen, aber ich kann Ihnen das medizinisch belegen, dass innerhalb der ersten 2 Tage nach jeder Umstellung, die Todesrate an Herzinfarkt und Schlaganfall um ein Drittel steigt. Anderes Beispiel, das ist eher wieder auf die witzige Art. Sie wissen, ich komme aus Deutschland. Und da haben wir die 9 Bundesländer. Das ist einmal Sachsen. Und wir haben die alten Bundesländer. Das ist Nordrhein-Westfalen oder der Ruhrpott, Köln. So. Jetzt bin ich nach Sachsen gefahren, weil ich unterrichte auch an der Universität Dresden. Fahre das erste Mal nach Sachsen rein und dann sehe ich so ein Schild: Willkommen im Land der Frühaufsteher. Ich denke, hä? Und dann habe ich so langsam überlegt. Und dann musste ich dort mal so einen Vortrag halten. Und wie ich das dann immer mache, dann gucke ich, wann geht denn die Sonne auf? Und habe festgestellt, in Sachsen geht die tatsächlich die Dreiviertelstunde vorher auf. Also das ist das Land der Frühaufsteher. Ne? Im Vergleich zu Köln. Innerhalb eines Landes eine Dreiviertelstunde Unterschied. Also klar kann ich das nicht in die Produktivität umsetzen. Aber wir sollten mal wieder anfangen, darüber nachzudenken. Ne? Und Sie alle haben 3 Wochen oder 2 Wochen Urlaub. Da können Sie am ehesten anfangen, mal wieder nach Ihrer Uhr zu leben.
Hinten gibt es eine Frage, der Herr Nawand.
Ich hatte eigentlich 2 Fragen. Die erste wäre gewesen, die Schulbeginnzeitfrage, die haben Sie schon beantwortet. Die zweite Frage, in der chinesischen Medizin gibt es die sogenannte Organuhr. Deckt sich das irgendwie mit Ihren biochronologischen Studien? Ist das gleich?
Es ist nicht zu 100% gleich. Aber Sie haben mir jetzt schon wieder etwas vorweggenommen. Ich arbeite bereits dran, diese beiden Sachen zu vergleichen. Es gibt, also die chinesische oder traditionelle chinesische oder asiatische Medizin, müssen wir ja sagen, basiert auf einem etwas anderen Grundprinzip, hat auch Schwingungen, Rhythmizitäten. Damit gibt es bestimmte Perioden, in denen sind bestimmte Organe oder Organsysteme funktioneller als andere. Der kaukasische oder der unsere europäische Medizin hat andere Organsysteme zusammengepackt. Sieht das etwas anders und deswegen verschieben sich hier bestimmte Zeitpunkte. Wenn wir das Ganze wieder zurückmodellieren, kommen wir wahrscheinlich auf die gleichen Zeiten. Also da ist eine sehr große Überlappung. Wir können es nicht eins zu eins übereinander legen, aber es gibt eine sehr große Überlappung. Wo es interessanterweise eine sehr große Überlappung gibt, und das hatten Sie ja angesprochen, die asiatische Medizin, das ist die Farblehre, die kommt ja aus dem Asiatischen. Da werden bestimmten Systemen bestimmten Farben zugeordnet. Und diese Farben lassen sich auf ein 24-Stunden-Modell übertragen. Und da haben wir fast eine 1-zu-1-Deckung. Also insofern haben wir da eine relativ große Übereinstimmung.
Das heißt, diese Empirie deckt sich jetzt mit Ihren
Studien? Ja, genau.
Können wir bitte das Mikrofon vorne in der ersten Reihe haben? Da hinten war dann auch noch eine Frage, genau, 2 und Nummer 3.
Sie haben ja gesagt, dass durch Licht und Dunkelheit eben der Rhythmus entsteht. Jetzt gibt es aber Organismen wie bei 10.000 Meter Tiefe oder im Berg innen, da gibt es ja das alles nicht. Also muss etwas auch ohne Licht funktionieren.
Danke für den Ball, den spiele ich Ihnen zurück. Ich habe das immer so unterschwellig gesagt, blaue Licht. Das ist das Licht, was in die Tiefe der Meere dringen kann. Nur die blauen Wellenlängen. Wenn Sie noch tiefer gehen, haben Sie andere Systeme, die einen anderen Biorhythmus haben. Die gehen dann auf das Magnetfeld über. Habe ich heute ganz rausgelassen. Ja, ist ein... Ne? Ja. Geben Sie mir 10 Stunden und ich sage Ihnen, ich habe noch die Hälfte rausgelassen. Ich kann es 25 Jahre nicht in einer halben Stunde pressen, aber da habe ich ein anderes System, Magnetfelder. Ne? Wir hatten vorhin die Dame mit der Musiktherapie. Musik wird ja immer betrachtet als etwas Harmonisches etc. Jetzt bin ich wirklich mal brutal. Ich breche das runter auf Wellen. Ja? Und Schwingungen, Frequenzen. Das Harmonischste ist eine Frequenz von 435. Ja, das ist nämlich die Wellenlänge, die Verdi benutzt hat, empirisch. Das ist nicht das harmonische Klavier, das ist liegt bei weit über 480. Ja, das ist hart, aufwachend, weckend. Dieses 435 ist ganz beruhigend, rhythmisierend. Blaue Licht hat eine Wellenlänge von 435. Zufall? glaube nicht an Zufälle. Also da sind noch einige Sachen, die wir wirklich berücksichtigen müssen.
Ja, kurz, darf ich den Herrn in der ersten Reihe gleich vorziehen, weil das Mikrofon schon da ist und dann...
Kurze Frage bitte. Ja. Wo kann ich oder wir erfahren, was der günstige Zeitpunkt für eine Operation oder Medikament sei? Gibt es da irgendeine Quelle?
Ich habe Ihnen dort eine Webseite aufgesagt. Also ich sage Ihnen mal, es gibt noch kein Buch, wo Sie das nachlesen können. Okay. Einige Sachen finden Sie in meinem Buch. Vieles, ja, in diesem. Da steht einiges drin. Ne? Natürlich nicht alles, ne? Weil vieles wissen wir auch noch nicht. Vieles ist noch in der Erforschung. Wenn etwas entdeckt wird, auf dieser Webseite www.chronobiologie.com, Englisch geschrieben, ist aber auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, nur Österreichisch haben wir uns gespart. Das ist zu kompliziert, das ins Österreichische zu übersetzen. Aber da finden Sie auch Informationen. Das steht auch da drin. Die Webseite steht auch in dem Buch drin. Also da, und wenn Sie dann wirklich gar nicht mehr weiterkommen, dann rufen Sie mich an. Aber vor 20 Uhr. Ja, genau.
Bitte.
Ich komme nochmal auf die Rhythmen zurück. Ich habe mich früher mal mit den Mondrhythmen mehr auseinandergesetzt, auch mit meinen Pflanzen und so weiter, vieles versucht. Und das wird ja auch immer wieder in Frage gestellt. Und dort habe ich übrigens auch das erste Modell einer Organuhr gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit den Mondphasen da jetzt irgendwie ermittelt wurde. Das weiß ich nicht. Meine zweite Frage wäre, wie kommt man zu Therapeuten, Ärzten, die mit dieser Chronobiologie bereits arbeiten? Wie findet man die? Weil das wird ja meistens nicht angegeben.
Also ich fange mit dem ersten an. Mond. Der Mond ist aufgegangen. Ne? Prangt am Himmel. Richtig schön leuchtend. Ja, in vielen Städten sehen Sie den schon gar nicht mehr. Ne? Dieses Mondlicht, interessanterweise, hat fast überhaupt keinen Einfluss auf unsere Rhythmizität, weil das ist ein ganz anderes Licht. Das ist ein indirektes Licht. Also es ist nicht mehr so zu sehen wie das Sonnenlicht. Das heißt, zu sagen, ich schlafe nicht, weil Vollmond ist, zieht bei mir nicht. Das zieht nicht. Machen Sie die Jalousie runter. Ja? Und ich wette mit Ihnen, Sie schlafen trotzdem nicht. Einfach, weil Sie wissen, dass der Mond scheint. Hm? Dazu habe ich just vor 2 Tagen gepostet, eine neue Arbeit. Also ich poste immer die neuesten Arbeiten auf den verschiedenen Kanälen. Und da ist das untersucht worden. Mondphasen und... Die haben dann einen anderen Endpunkt genommen, die haben nicht Schlafen genommen, sondern die haben Schlaganfallrate genommen, also wirklich einen harten Endpunkt, weil es stand immer im Verdacht, wie ich ja vorhin sagte, Herzinfarkt und so weiter, hängt mit der Rhythmizität zusammen. Da hat man gedacht, auch die Mondphasen hätten darauf einen Einfluss. Ist alles widerlegt. Der Mond hat keinen Einfluss auf unsere Rhythmizität. Warum jetzt Hildegard von Bingen? All die alten Meister, warum sind die alle nach Mondphasen gegangen? Weil das ein 28-Tages-Rhythmus ist. Und der ist zufällig an den Mond gekoppelt. Die haben den Mond genommen, einfach um zu wissen, in welchem Bereich des Kalenders befinde ich mich denn. Das hat aber mit dem Mond an für sich nichts zu tun. Ja, sondern es ist nur diese Rhythmizität 28 Tage. Wobei ich Hildegard von Bingen, die Bücher, die finde ich fantastisch. Also da steckt so viel Wissen drin, da könnten wir sicherlich noch 5, 6 Bücher von schreiben.
Dass der weibliche Zyklus auch die 28 Tage hat, ist dann ein Zufall.
Es gibt keinen Zufall. Es gibt keinen Zufall. Und das Interessante ist, man hat ja nie bei Männern geguckt. Und jetzt die neuesten Daten zeigen, dass der Mann auch so einen Rhythmus hat. Also da könnte man noch lange drüber
reden. Die Biorhythmen an und für sich, die ja teilweise auch errechnet werden und so weiter. Ja.
So, es gibt viel Humbug, das muss ich auch sagen. Brauchen wir nicht drüber reden. Andere Frage, wie finde ich jetzt mein chronobiologischen, ausgerichteten Arzt. Das sage ich sehr, sehr schwierig. Aber Sie können mir helfen. Gehen Sie zu Ihrem Arzt und sagen, du gehst jetzt endlich und bildest dich aus und weiter hinsichtlich der Chronobiologie. Ja, das muss von unten kommen. Wenn Sie zu Ihrem Arzt sagen und sagen, ich will jetzt aber, dass du dich da, der ist ja verpflichtet, sich weiterzubilden. Das ist ja so, ist ja nicht so, dass er es nicht machen muss, sondern er muss es machen. Und jetzt sagen Sie ihm halt, was er machen soll, damit Sie sich gut fühlen. Dann kommt das Ganze flächendeckend. ist mal ein ganz anderer Weg. Aber Sie als Patient oder Sie als Endkunden oder wie auch immer Sie sich bezeichnen wollen, haben hier eine Macht, die sollte man nicht unterschätzen. Sie wissen jetzt wesentlich mehr als manch niedergelassener Arzt.
Hm. Sie haben erwähnt, es gibt noch andere Rhythmen von Millisekunden bis zu Jahren. Es ist beim Sonnenrhythmus oder beim Jahresrhythmus nur irgendwie auch dem Laien nachvollziehbar, wie die Einflussgrößen. Kann man auch für die anderen Rhythmen Einflussgrößen nennen? Kann man das irgendwie festmachen?
Ja, also wenn ich jetzt mal in den sehr schnellen Rhythmen bleibe. Mhm. Bleiben wir beim Herzrhythmus. Also die Herzfrequenz. Alle sagen, ja, so Puls, ne, ist ja so um die 70 rum. Ne? Oder sollte sein. Ja, ist er aber nicht. Der variiert im Laufe eines Tages. Und zwar erheblich. Das nennt man die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Bildlich dargestellt ist das das Herzfeuer, was ich Ihnen gezeigt habe. Und da sehen Sie, da ist nachts ein Feuer. Und tagsüber auch ein Feuer, aber ein anderes Feuer. Und das können Sie jetzt beeinflussen, diese Rhythmizität. Die können Sie nachts durch autogenes Training zum Beispiel runterfahren, durch leichte Massage auf die Augen, Vagusstimulierung nennt man das, oder ganz einfach nach 20 Uhr nichts mehr essen. Nichts. Kein Wein, kein Schokolade, kein Nachthupferl. Nichts heißt in diesem Fall wirklich nichts. Ein Glas Wasser, das sollte Ihnen gestattet sein. Sie sagen, wahrscheinlich vermuten Sie, sagen, oh, das macht ja überhaupt keinen Spaß mehr, das Leben. Ne? Nichts darf ich mehr. Ne? Ich sage ja nicht, dass Sie es komplett sofort alles durchführen. Aber machen Sie es doch mal in der Woche an einem oder zwei Tage. Fangen Sie doch einfach mal an. Dann werden Sie selber schon am nächsten Tag merken, oh, hab Luft. Der alte Teutone hatte ja doch nicht so ganz Unrecht. Irgendwie fühle ich mich besser. Und dann werden Sie selber merken, aha, vielleicht mache ich es doch noch mal einen zweiten Tag. Und so kommen Sie langsam in die Biorhythmizität wieder rein.
Da gibt es eine Frage, bitte.
Ja, keine Frage, eine Anmerkung und eigentlich eine Bestätigung. Ich habe seit 13 Jahren Migräne und ich seit den letzten 5 Jahren habe es geschafft, dass ich ziemlich regelmäßig esse, spazieren gehe, schlafe und wirklich immer gleich lang, auch von bis gleich. Und ich merke, dass es so funktioniert. Ich habe mich vorher gewehrt, auch weil das irgendwie so, nein, das ist Fahrt und mit 26 war es noch, nein, ich gehe nicht um 9 ins Bett oder um 9:30. Und ich habe momentan so diesen Rhythmus, aber es ist sozial schon schwierig. Und ich bin auch Jobcoach und wenn ich dann Leute vor mir habe wie mich, dann ist es auch schwer, dass man einen Job findet, wo das immer so geht und Hobbys, die dazu passen. Aber falls jemand noch nicht weiß, also bei Migräne hilft das extrem, wenn man sich da so dran hält, an dieses regelmäßige Essen, Schlafen. Ja, auch am Wochenende dann gleich. Also
ja, ja, klar, auch am Wochenende. Ja. Also das ist nicht nur die Migräne, sondern es sind viele Erkrankungen, interessanterweise auch viele Autoimmunerkrankungen, wie Neurodermitis, können Sie damit positiv beeinflussen. Das ist sozial unverträglich, dagegen wehre ich mich so ein bisschen. Sie sind meines Erachtens verträglich. Die anderen liegen falsch, nicht Sie. Ja, Sie lachen, aber die anderen machen die Nacht zum Tage.
Aber ich würde gern tanzen gehen und das geht am Sonntag.
Ja, dann machen Sie es doch tagsüber. Machen Sie es doch Wer sagt denn, dass es beim Tanzen immer dunkel sein muss? Okay, bei manchen Tanzpartnern würde ich mir die Dunkelheit wünschen. Aber irgendwann geht das Licht auf und dann bin ich sowieso erschrocken, mit wem ich da die ganze Nacht getanzt habe. Also das sehe ich doch lieber gleich am Anfang. Dann spare ich mir das Ganze. Also das lasse ich nicht gelten, dass beim Tanzen dunkel sein muss. Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, dann gehen Sie wahrscheinlich noch in die Diskothek, dann kommt das Stroboskoplicht. Ne, und zack, haben Sie den ersten epileptischen Anfall. Ne, aber Sie waren tanzen. Toll. Und Migräne haben Sie dann sowieso eine Woche lang. Ne. Also, nein, also ich bringe das zwar immer lustig rüber, aber ich glaube, wir müssen weg von diesen Überlegungen, es ist nicht verträglich. Was heißt denn nicht verträglich? Nur weil alle anderen die Nacht zum Tage machen, heißt das noch lange nicht, dass das gesund ist. Wenn alle vom Berg springen, springe ich noch lange nicht runter. Ich nehme die Salbe.
Ja? So. Entschuldigung, ich wollte noch fragen, wie ist das mit diesem LED-Licht? Diese fürchterlichen Autoscheinwerfer momentan und diese Lichter zu Hause.
Ich habe es vorhin in der Anfangsdiskussion schon mal erwähnt. Das LED-Licht erspart uns eine Menge Geld, weil wir ganz wenig Energie aufbringen müssen. Also wirklich, die Stadt spart Geld an Stromkosten. Nur was die nicht kalkuliert haben, dass wir in 10, 15 Jahren das, ich sag mal, 8- bis 10-fache dafür ausgeben müssen, die Gesundheitsschäden, die das Licht hervorgerufen hat, dann zu bekämpfen. Dieses LED-Licht ist ein ganz hartes Licht, ist oftmals blau angereichert, damit es noch heller wirkt. Und das geht bis in die Nachtstunden hinein. Wir haben keine Dämmerung mehr. Also das ist, ich bringe dann normalerweise immer eine Geschichte aus Mexiko. Mexico City. Da gab es vor ein paar Jahren einen totalen Blackout. Und plötzlich war die Stadt wirklich einmal komplett dunkel. Und zwar eine ganze Nacht lang. Mal abgesehen davon, dass in 9 Monaten später dann die Geburtenrate hochging, ne, war das nicht das größte Problem. Sondern 2-3 Tage später gab es einen Run auf die Augenärzte. Und zwar haben ganz viele Leute berichtet, dass sie so in den späten Abendstunden so ein Flackern in den Augen sahen. Ne, und das konnten sie sich überhaupt nicht erklären. Bis man dann rausstellte, sie haben zum ersten Mal Sterne gesehen. So viel zur Lichtverschmutzung. Was kann Linz machen? Wir müssen ja auch immer mal hier praktisch denken. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir haben jetzt niemanden hier von der Linzer Regierung dabei. Aber ich bin durch die wunderschöne Stadt gegangen und muss eigentlich den Zeigefinger heben und sagen, geht nicht. Sie haben in der wunderschönen Stadt sehr schöne alte Lampen. Und die strahlen alle nach oben. Verdammt nochmal, warum kann man da nicht so eine Haube draufsetzen? Dass das Licht dahin geht, wo es hingehört, nämlich auf dem Fußboden. Ich will nicht den Himmel beleuchtet. Die Sterne kann ich so sehen, da brauche ich kein Licht. Ich will den Fußboden sehen und gucken, ob da ein Loch ist. Also, Kappel drauf, Licht nach unten, dann haben sie auch plötzlich das Licht nicht mehr im Schlafzimmer. Dann brauchen sie auch die Jalousien nicht zumachen, können wieder bei frischer Luft atmen. Also das sind so praktische Sachen. Klar kann ich das Licht nicht ausschalten. Weil dann kommt die Kriminalität, gut, dann könnte man tanzen. Ne, da gebe ich Ihnen recht. Könnten wir auf der Straße tanzen, aber gut.
Bitte?
Weil Sie vorher von der Herzfrequenz auch in der Nacht gesprochen haben, dass die halt dann auch zum Teil relativ schnell ist und dass das aber auch der Norm oder dass das nicht unnormal ist, sagen wir mal so. Inwieweit müssen denn da die Parameter eigentlich in der Medizin auch nachjustiert werden, was die Blutdruck oder sonstige Werte anlangt, weil die ja eigentlich auch mit der Aktivität unterschiedlich sind und man kann die ja natürlich künstlich immer auf demselben Wert halten, wenn man es ausjustiert. Ja.
Ich will es beim Blutdruck wird es schon ein bisschen schwierig, weil keiner von Ihnen macht eine 24-Stunden Blutdruckmessung. Also für Spezialanalysen ja, aber normalerweise gehen Sie morgens zum Doc. Ja, der misst Blutdruck und sagt, ja, stimmt, passt. Ne? Sollte man so nicht machen. Aber ich will ein anderes Beispiel nennen. Die Temperatur. Körpertemperatur. So, jetzt wachen Sie morgens auf und sagen, irgendwie fühle ich mich unwohl, dann messen Sie die Körpertemperatur, 37,5. Ne? Ja, ich habe so ein bisschen Temperatur. Ne? Jetzt messen Sie das am Abend, dann haben auch wieder 37,5. Da haben sie aber keine Temperatur mehr, da haben sie schon Fieber. Weil abends müsste die Temperatur bei 36 liegen. Also Sie sehen, mit einem und demselben Wert, gemessen an unterschiedlichen Zeitpunkten, komplett andere Aussage.
Die Medikamentationen richtig?
Die Medikation,
statistischen Werten.
Nein, auch bei der Medikation, klar. Kommen wir auf Ihr Beispiel zurück, Bluthochdruck. Statistisch gesehen, jetzt nehme ich mal die junge Fraktion raus, die Hälfte von Ihnen nimmt Aspirin 100 gegen Bluthochdruck. Und meistens sagt der Arzt, das spielt eigentlich keine Rolle, entweder nehmen Sie es morgens oder abends. Ne, Hauptsache Sie nehmen es. Das Aspirin 100 gegen Bluthochdruck müsste abends genommen werden. Weil Sie haben nachts die Bluthochdruckspitzen und die wollen wir kappen. Und damit habe ich einen protektiven Effekt am nächsten Morgen gegen Herzinfarkt. Habe ich ein Gerinnungsproblem, also nehme ich Aspirin 100 nicht wegen des Blutdruckes, sondern weil mein Blut zu schnell gerinnt, dann muss ich es morgens nehmen. Weil morgens die Gerinnung am höchsten ist. Also, ich sage immer, erstmal den Kopf einschalten. Was will ich denn überhaupt? Ich meine, wenn Sie ein Auto reparieren und Sie haben vorne einen Platten, gucken Sie sich nicht hinten die Reifen an, sondern Sie gehen vorne hin. Und das muss in der Medizin wieder gelernt werden. Wir müssen dorthin gehen, wo es schwierig wird. Und das heißt, wir müssen lernen, diese Rhythmizität wieder in unser Bewusstsein zu rufen.
Darf ich um Ihre Fragen oder Anekdoten bitten? Bitte das Mikrofon für die erste Reihe. Danke. Danke.
Ich möchte kurz noch einmal zurückkommen auf das Thema Licht und LED. Es ist richtig, dass zum Beispiel die Sparlampen ganz schlimm sind, auch wegen dem Quecksilber, das drinnen ist. Es ist Xenon sehr schlecht, wie der Herr angesprochen hat, bei Autos und so, das hat man schnell abgestellt. Beim LED-Licht weiß ich nicht, was wirklich so schlimm ist, denn das hängt mit den Rotlichtanteilen und ist ziemlich deckungsgleich mit der Glühlampe. Und die Glühlampe ist immer noch das Beste und Wertvollste, grundsätzlich. Auch besser als LED. Aber LED hat ganz ähnliche Werte und darum ist mir das jetzt ganz neu und verstehe ich nicht ganz, was da negativ sein soll dran, außer dass der Grad der Qualität nicht ganz so groß ist wie bei der Glühbirne.
Also beim LED müssen wir zwei Sachen berücksichtigen. Wir haben speziell bei den neuen LEDs, die auch sich dimmen lassen. Also vieles Licht lässt sich ja dimmen. Und das Dimmen passiert über das An- und Ausschalten der LEDs, und zwar in einer gewissen Frequenz. Und diese Frequenzen haben, auch wenn wir sie nicht direkt sehen, dieses An- und Ausschalten, haben einen Einfluss auf unsere Rhythmizität, und das ist bei der klassischen Birne nicht gegeben. Also dadurch habe ich schon mal einen Pulsgeber. Und zwar, ich rede, wenn ich vom Pulsgeber rede, rede ich fast immer von Chronodisruption, also Störung meiner inneren Uhr. Und neuerdings bei den neueren LEDs wird Blaulicht mit dazugegeben, um das Ganze harmonischer zu machen. Und dieses Blaulicht, speziell in den Abendstunden, das ärgert mich. Ich habe nichts dagegen, das morgens zu haben. Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Ich baue gerade eine Lampe, die genau das machen soll. Die mir morgens diesen Sonnenaufgang innerhalb von 10 Minuten komprimiert. Da kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu. Aber dann will ich wirklich dieses Chrono-Powering oder Power-Croning haben. Also früher sagt man Power-Napping, diesen Kurzschlaf. Und jetzt will ich eben einen kurzen Lichtimpuls, um jemanden wach zu kriegen. Und mit einer anderen Lichtmischung will ich das abends machen, um ihm den Impuls zu geben, jetzt ist Sonnenuntergang. Und das kriege ich mit den normalen LEDs leider nicht mehr hin, auch wenn ich sie dimme.
Da hinten nochmal eine Frage. Danke.
Sie haben heute ganz kurz erwähnt, bei Ihrem Referat, dass auch die Jahreszeiten ganz einen großen Einfluss haben. Und da möchte ich nochmal nachfragen, unabhängig jetzt von dieser geänderten Lichtzeit, aber wie verändert sich der Biorhythmus in den diversen Jahreszeiten?
Also nehmen wir die zwei krassesten Beispiele, Sommer und Winter. Da lässt es sich vielleicht am ehesten festmachen. Im Sommer ist unser Stoffwechsel so positioniert, dass er quasi mit sehr wenig Energie sehr viel Leistung bringen kann. Und zwar holt er sich die aus den Reserven, die er angelegt hat. Und das kann er machen, solange Licht ist. Im Winter müssen diese Reserven wieder angelegt werden. Und dazu braucht er Dunkelheit.
Gefuttert, raufgefuttert wieder.
Nee, deswegen habe ich absichtlich gesagt, nicht raufgefuttert, sondern wieder angelegt werden. Das heißt, regeneriert werden. Es müssen gewisse Fettpolster natürlich angelegt werden. Das hat aber nichts mit der Kalorienaufnahme, sondern mit der Verarbeitung dieser Kalorien etwas zu tun. Also Sie haben im Sommer 1800 oder 2000 Kilokalorien nehmen Sie zu sich und Sie nehmen im Winter die 2000 Kilokalorien zu sich. Die Verstoffwechselung dieser beiden Kaloriensachen ist komplett unterschiedlich. Und das ist auch sinnvoll, weil im Sommer machen Sie ganz andere Tätigkeiten als im Winter. Und deswegen im Winter diese Regenerierung, ne, und Wiederaufladen der Batterien. Wo es ganz, ganz wichtig ist, davon haben wir uns evolutorisch abgekoppelt, das ist in der Reproduktion. Bei den Tieren ist die Reproduktion eindeutig, oder bei fast allen Tieren ist die Reproduktion an gewisse Jahreszeiten gekoppelt. Das heißt, die Jungtiere kommen dann zur Welt, wenn am meisten Futter zur Verfügung steht. Das heißt, beim Bären, der wird schwanger, bevor er in den Winterschlaf geht, ja, dann pennt er die ganze Nacht, ganzen Winter, wacht also im Frühjahr wieder auf und dann kommen die Jungbären zur Welt. Ja, beim Hamster ist das anders. Der braucht nur 20 Tage, dann sind die Glöten da. Ja. Der Mensch kann sich das ganze Jahr rüber reproduzieren. Also davon haben wir uns entkoppelt. Und das ist eine ganz funny Geschichte, vielleicht ganz zum Schluss noch diese Geschichte, damit Ihnen das im Kopf bleibt. Es gab in Deutschland mal eine schöne Fernsehsendung, moderiert von einer holländischen Moderatorin. Ich nenne keinen Namen. Sie können das googeln, dann finden Sie den Namen selber raus. Und da hatten die einen Wissenschaftler. Und der hat darüber berichtet, über Melatonin. Und das Melatonin, wenn man das den Hamstern gibt, die Hoden bei den Hamstern schrumpfen. Was hat diese Moderatorin draus gemacht? Fantastisch, wir haben ein Präparat, um alle Männer zu kastrieren. 3 Tage später, bis dahin war Melatonin frei verkäuflich, 3 Tage später hat das Gesundheitsministerium Melatonin als Medikament deklariert und es konnte nicht mehr verkauft werden, weil alle hatten Angst, sie würden kastriert. Was ist der Hintergedanke dazu? Beim Hamster funktioniert das auch so. Im Winter schrumpfen die Hoden, weil die werden nicht gebraucht. Ja, weil da reproduziert er sich nicht. Und was er nicht braucht, wird reduziert. Gnadenlos. Ja. Was der Wissenschaftler nicht gesagt hat, ist, wenn diese Gabe zu lange anhält, also länger als 2 Monate anhält, dann kommen die Hoden von ganz alleine wieder. Weil dann sagt er sich, Moment, so lange kann Winter gar nicht dauern. Ich will jetzt wieder rammeln. Ja. Und beim Menschen fehlen die Schaltstellen, wo das reguliert wird, fehlen beim Menschen. Also beim Menschen kann das gar nicht funktionieren. Also, liebe Männer, Sie können getrost Melatonin nehmen, kastriert wird hier heute keiner.
Ja? So, wir hätten noch Zeit für eine Frage. Bitte. Bitte nur mit dem Mikrofon. Danke.
Ich komme nochmal auf die Lichtquellen zurück und wollte eigentlich wissen, wie das bei Sparlampen und bei Halogen ist, ob die auch diese Impulsgeber
da wird bei den Halogen-Scheinwerfern, da wird durch elektrische Induktion das runterreguliert, also beim Dimmen, da haben wir das an-aus nicht. Bei den Sparlampen haben wir ein Flackern, aber das ist eine andere Frequenz. Der Blaulichtanteil ist bei allen sehr, sehr hoch, weil sie alle mit Quecksilber arbeiten. Und das Quecksilber bringt das blaue Licht. Das ist leider so.
Ich würde nie mit dem Handy im Bett liegen, liege aber oft mit dem E-Reader im Bett. Macht das einen Unterschied?
Noch schlimmer.
Noch schlimmer, okay. Ihr habt fast gedacht.
Also ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Also viele Leute können ja ohne Handy nicht ins Bett gehen. Ne? Ja, ich weiß nicht warum, aber das ist die große Liebe. Dann tun Sie sich wenigstens ein, oder manche sagen mir ja auch, na, ich brauche ja das iPad, wer soll mich denn am nächsten Morgen wecken? Ist ja mein Wecker. Ne? Gut. Dann nehmen Sie das Handy, legen das aber zumindest mit dem Ding nach unten. Ne? Und dann legen Sie es so weit weg, dass Sie mit Ihrem ausgestreckten Arm nicht drankommen. Hat 2 Vorteile. Sie können es nachts nicht nehmen. Und morgens, wenn es klingelt, müssen Sie aufstehen, um es auszumachen. Das ist praktisch. Das ist angewandte Chronobiologie.
So, falls es keine weiteren Fragen gibt, dann sage ich vielen Dank für die sehr interessanten Ausführungen, auch für die Diskussion.
Herzlichen Dank Ihnen.
Ich erinnere noch einmal daran, erstens, die Bücher sind immer noch käuflich zu erwerben.
Und ich erinnere an die nächsten Veranstaltungen. Kommenden Sonntag am 8. Juli um 15 Uhr ist das Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Und alle weiteren Informationen über das Programm des Kepler Salons können Sie zugesandt bekommen, wenn Sie sich in eine Liste, die dort neben dem Gästebuch aufliegt, eintragen. Und dort erhalten Sie auch, können Sie sich für den Newsletter und für das Quartalsprogramm eintragen. Der Salon ist wie immer noch bis 22 Uhr offen. Es würde mich freuen, wenn Sie noch ein bisschen da bleiben würde. Ich glaube auch, Dr. Vautek ist noch da. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, gute Heimkehr und nutzen Sie die Nacht zum Schlafen.
Machen Sie Licht aus.
Licht aus. Vielen Dank.